Buddha Blog Podcast Folge 56. Buddhismus im Alltag, Achtsamkeit im täglichen Leben. Bitte laden Sie sich auch meine App Buddha Blog aus den Stores von Apple und Android. Dieser Podcast wird zum Großteil von seinen Hörern und Hörerinnen finanziert. Ich würde mich freuen, auch Sie als Supporterin oder Supporter zu begrüßen. Vielen Dank an alle, die Buddha Blog auf ihre Art unterstützen. Nicht ohne Yoga leben. Buddha war ein praktizierender Yogi. Bodhidharma, der Gründer des Shaolin-Klosters als Chan-Tempel, imitierte die Tiere, um zwischen den Meditationen den Blutfluss wieder anzuregen. Die Shaolin-Mönche üben sich beinahe täglich in Kampfkunst, bei der ein großer Teil die Dehnung der Bänder und Gelenke ausmacht. Kurzum, der Buddhismus ist eine Philosophie, in der sportliche Betätigung eine feste Größe darstellt. Das Augenmerk liegt dabei auf Übungen, die wir heute unter Yoga zusammenfassen, aber auch Qigong und Atemübungen sind in der Lehre des großen Lehrers sehr wichtig. Gerade heute dachte ich beim Üben, dass ich mit Yoga sehr viel gewonnen habe, für mich und die Gesundheit. Ich mache täglich ca. 45 Minuten Dehnübungen, immer nach der Dusche, Ausnahmen sind selten, Disziplin ist ein wichtiges Thema in meinem Leben. Dabei knackt und knirscht es, jedes Gelenk wird geölt, bewegt, gestreckt und gepflegt, mir ist völlig unverständlich, wie man ohne solche Dehnübungen überhaupt durchs Leben gehen kann. Ich gebe es zu, mir ist Yoga in meine tägliche Routine so sehr übergegangen, dass ich mir ein Leben ohne nicht mehr vorstellen kann. Für meine Schwachstellen, und davon habe ich reichlich, habe ich mir spezielle Übungen zusammengesucht. Vor vielen Jahren war ich mehrere Monate im Yoga-Institut von Iyengar, der vom Time Magazin 2004 als einer der 100 einflussreichsten Menschen der Welt genannt wurde, der mich seinerzeit auch noch persönlich unterrichtete. Iyengar ist 2014 verstorben, er war ein großartiger Lehrer. Sein Stil ist geprägt von Hilfsmitteln wie Kissen, Stühlen, Seilen und Klötzchen, um die Wirkung der Übungen zu verbessern oder gerade bei Schäden und Schwachpunkten medizinisch einzugreifen, ähnlich etwa bei uns der Reha. Wenn ich mir meine Mitmenschen so ansehe, wie sie ihre Wehwehchen pflegen, ständig zum Arzt rennen, Medikamente und Tabletten in Mengen konsumieren, aber nicht auf die Idee kommen, sich zu bewegen, dann ist hier ein Denkfehler im System, auf den ich aufmerksam machen möchte. Es gibt nichts Schöneres wie das Wohlgefühl, das meinen Körper nach den Yoga-Übungen durchströmt. Es muss auch kein besonderes Programm sein, im Netz finden sich genug gute Anleitungen. Ich mache immer meinen Standard, den ich übrigens auf meiner Webseite verlinkt habe. Dazu kommen dann die speziellen Dinge für meine Schwachstellen, wie unterer und mittlerer Rücken, Genick, Schultern und Knie. Es ist sehr schwer, ein gutes Yoga-Programm in den Tagesablauf einzubauen, aber es ist auch sehr lohnend. Mein Programm lässt sich beliebig verlängern oder verkürzen. Es kann ganz leicht meinem Leben angepasst werden. Wollen Sie es versuchen? Denn auch hier gilt, der Weg ist das Ziel. Buddha sagte einmal, gab es gerade irgendwelche Gier, Hass, Verblendung oder Abneigung in meinem Herzen? Leserzuschrift. Hier möchte ich eine Leserzuschrift veröffentlichen, da dieser Leser den Weg und das Ziel in den Mittelpunkt seiner Zuschrift stellt. Shaolin Rainer, deutscher Shaolin- und Chan-Meister. Lehren über Buddha gut verständlich formuliert. Die Erleuchtung als Ziel gut analysiert. Schöne Geschichten über China und beeindruckende Dinge von Mönchen. Man öffnet sich dem Dharma und wird zum besseren Menschen. Lese unbedingt, ist das Leben nur ein Traum. Dein Geist kann darauf aufbauen und die Wirklichkeit erschauen. Inspirierende Worte auf dem Weg als Ziel. Ich schreibe es, weil es der Buddha-Natur gefiel. Öffne dein Herz für den Buddhismus, denn die Lehre Buddhas ist ein Muss. Gezeichnet Dennis U. Omitofo. Den Text finden Sie auf meiner Webseite shaolin-rainer.de. Ist das Leben nur ein Traum? Jetzt kommt mein Kommentar. Nun, die Sangha Buddhas hatte und hat 8 Gruppen von Mitgliedern, die aufeinander aufbauen. Nach anderen Lehrmeinungen sind es gar bis zu 48 Gruppen, allerdings streiten sich hier die Gelehrten zum Teil deutlich über die richtige Auffassung. Generell gesehen gibt es 2 große Gruppen, nämlich die Ordinierten und die Laien. Ich war einst ordiniert, bin jetzt aber wieder Laie. Wer ein Anhänger der Lehre des Erleuchteten ist oder wird, der muss sich eines schönen Tages einmal fragen, ob nicht doch mehr an der Philosophie des großen Lehrers dran sein könnte, als wir uns vorstellen können. Und wird dann langsam aber sicher die Stufen der Mitgliedschaft der Lehre Buddhas durchschreiten. Der Weg des Buddhas ist ein Prozess, der intellektuell verstanden werden muss, bevor er gegangen werden kann. Meine Texte sollen die Hörer zum Nachdenken anregen, die Lehre Buddhas in heutiger Sprache vorbringen, die Philosophie in die Lebenswirklichkeit einbauen, eben Buddhismus im Alltag zeigen. Grundlagen sind Yoga, Meditation und Vorträge. Nach Buddha kommt immer alles so, wie es kommen muss. Daher sollten wir uns auch Gedanken über unser Karma machen, denn wir alle haben unsere Vorgeschichten. Vielleicht haben Sie Interesse daran, in der Hierarchie der Anhänger Buddhas einzusteigen, vom Anfänger bis zum Meister den weglosen Weg hin zum torlosen Tor zu gehen, das persönliche Nirvana in der persönlichen Erleuchtung zu finden. Ich kenne den Schreiber des Leserbriefes nur von einigen Telefonaten, die wir hatten. Begegnet sind wir uns nie. Jedenfalls scheinen meine Worte bei ihm auf fruchtbaren Boden zu fallen. Vielleicht fangen ja einige Leser und Hörer an, die Erleuchtung auch als ihr Lebensziel zu begreifen. Das wäre für mich als kleinen Lehrer eine lohnenswerte Erkenntnis, obwohl ich ja nach Buddha nicht wollen und nicht wünschen soll. So ist euer Weg auch mein Ziel. Buddha sagte einmal, die Sangha hängt von der Singularität ab. Ich führe das Leben, das ich führen möchte. Ich habe mich heute mit dem Kollegen Blum unterhalten. Er sagte den klugen Satz, ich führe das Leben, das ich führen möchte. Auch sagte er, dass er das genauso meinen würde. Früher, da habe er sich überlegt, was er denn mit seinem Leben anfangen wolle. Heute meint er, im Hier und im Jetzt zu leben sei genau, was er will. Seit einigen Monaten würde er meditieren, sich mehr um sich kümmern, seine Gedanken seien zum Schweigen gekommen. Er müsse nicht mehr allen möglichen Dingen hinterherlaufen, sondern er freue sich an den kleinen Sachen und Begebenheiten, die seinen Alltag ausmachen. Wenn er sich so überlegen würde, wie seine Eltern das Leben damals in seinem Alter gelebt hatten, schon 3 Kinder, kaum etwas Zeit für sich, er aber tun könne, was er wolle, so sei es gut, wie es ist, er führe das Leben, das er führen wolle. Keiner von uns weiß, was die Zukunft bereithält. Die Dinge, die wir als absolutes Unglück ansehen, die werden manchmal zu einem guten Ereignis. Mein Kollege Blum meinte, er wolle jegliche Wertung unterlassen, die Dinge so akzeptieren, wie sie kommen, eine kluge Entscheidung, wie ich finde. Wenn er nach Hause kommt, dann sagt er, zieht er sich die Kleider aus, wirft sich in einen bequemen Fummel, unterhält sich mit seiner Partnerin, macht die Dinge, die er gerne tut. Er liest ein Buch, kocht was, geht seinen Hobbys nach, er führe das Leben, das er führen wolle. Wer so etwas sagen kann, hat Friede mit sich selbst geschlossen, hat den Weg vergegenwärtigt, so wie es ist, der läuft nicht mehr jedem Hirnfurz hinterher, der ist auf dem weglosen Weg angekommen. Egal wie wir es drehen und wenden, unserem Ich können wir nicht entkommen. Wir müssen mit uns selbst auskommen. Wir dürfen uns nicht in Gedanken wie Schuld und Sühne verlieren, sonst kann das Sein schnell kippen, sich anfühlen wie ein Albtraum. Egal wie es ist, egal was er getan hat, der Kollege Blum, er heißt wirklich so, hat für sich beschlossen, auch alles so zu akzeptieren, wie es war, die Gefühle zu schätzen, die ihn zu dieser oder zu jener Entscheidung veranlasst haben. Ich finde ein sehr weiser Entschluss. Wer lebt, als wäre heute sein letzter Tag, als wäre heute die Ewigkeit, der hat verstanden, um was es geht. Der lebt ohne Ängste und frei von Sorgen. Es kann dumm laufen, wenn man nicht das Leben führt, das man führen will. Jedenfalls ist der Weg das Ziel. Buddha sagte einmal, ich werde so lange wie die Ewigkeit überdauern. Der mittlere Weg. Häufig werde ich nach dem mittleren Weg gefragt. Es sei auch so schwer, diesen zu finden und zu beschreiten, sich in der Mitte dann auch zu halten. Der mittlere Weg ist einfach zu finden, er liegt zwischen den Gegensätzen. Er ist nicht Zuneigung und auch nicht Abneigung, er ist eine nüchterne Geisteshaltung. Wer auf diesem Pfad sich bewegt, der sieht die Dinge so, wie sie sind, nicht wie er oder sie haben will. Wer dem Weg Buddhas folgen mag, der lässt die Dinge geschehen, sperrt sich nicht gegen Begebenheiten und Ereignisse, drückt sich nicht vor den vielen Menschen, die im Leben eine Rolle spielen können. Aber er oder sie ist auch nicht abhängig von den Emotionen, die er oder sie zu Dingen, Menschen und Begebenheiten entwickeln könnte, denn in der Mitte liegt die Lösung. An den Rändern des Weges finden sich die Extreme, himmelhoch jauchzend oder zu Tode betrübt, die uns schnell aus dem Tritt bringen oder auch zu Fall. Der mittlere Weg ist harmonisch, er fühlt sich gut und richtig an. Sofort spürt man unter den Füßen das ganze Universum. Das Sein ist im Einklang mit der Umgebung. Achtsamkeit fällt plötzlich leicht. Das Verletzen anderer Lebewesen ist dann unmöglich. Jetzt will man nichts haben, braucht es auch nicht. Man ist ohne Ängste und Nöte, weil man um die Zusammenhänge weiß. Der mittlere Weg tut einfach gut. Die Kämpfe im Gedankenpalast kommen zu einem Ende, die Anhaftungen werden schwächer, die Atmung kann in jeden Winkel des Körpers, weil wir auch an ihm nicht mehr haften. Wo der Weg uns hinführt, wer weiß das schon, wer will die Zukunft wirklich wissen? Denn tief in unserem Inneren, da wissen wir sowieso schon alles. Die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft werden eins. Der mittlere Weg bringt Frieden, Ruhe und Klarheit. Wer mit den Extremen lebt, der kann seine wahre Persönlichkeit nicht finden, da diese unter Scherben und Schutt verborgen bleiben wird. Wer glaubt, dass der Tanz auf dem Vulkan der richtige Weg sei, der wird meine Texte eh nicht hören. Wer sich schon mal Gedanken macht, der ist wenigstens am Buddhismus interessiert. Der mittlere Weg kann auch in die Irre führen. An jeder Kreuzung können wir abbiegen, links, rechts, vor oder zurück. Wir können uns auch genau hier niederlassen, vielleicht sogar ein Haus bauen, Kinder großziehen. Immer wieder müssen wir uns fragen, ob wir noch auf dem mittleren Weg sind. Bleib in der Mitte und sei frei, denn der Weg ist das Ziel. Buddha sagte einmal, so paradox es scheinen mag, es gibt einen Weg, den man zurücklegen kann und muss, aber es gibt keinen Reisenden. Handlungen werden ausgeführt, aber es gibt keinen Handelnden. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Mein Kollege Blum sagt auch immer wieder, die Vergangenheit lehrt uns, mit der Gegenwart nicht allzu ernst umzugehen. Und in der Zukunft halten wir uns nur selten daran. Ein Satz voller buddhistischer Weisheit, auf den Punkt gebracht. Wir Menschen haben in der Vergangenheit so viele Dinge erlebt, die uns hätten dem Erwachen näher bringen können, sollen, ja fast müssen. Allerdings links rein, rechts raus, gerne auch auf Durchzug geschaltet, wenig haben wir gelernt, selten hinterfragt, die Filter und die Vorurteile haben wir nicht revidiert. Deshalb machen wir dieselben Fehler, wir denken, dass es Fehler wären, auch immer wieder, so wie Einstein sagte, die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen, dass sich etwas ändert. Die Gegenwart baut auf der Vergangenheit auf, denn unser Urteilsvermögen basiert auf Erfahrungswerten. Wir nehmen uns allerdings viel zu wichtig, kultivieren unsere Neurosen und Ängste, suchen nach dem Ausweg aus dem Tal der Unwissenden, finden aber keinen Weg, weil wir den weglosen Weg noch nicht für realisierbar halten. Den Anhängern Buddhas erschließt sich langsam eine Logik, die ohne logisches Denken daherkommt. Denn am Ende des Wegs steht das torlose Tor, der Eingang zum Nirvana, mit dem Ziel der Erleuchtung, ganz nach dem Vorbild des großen Lehrers. In der Zukunft, da wollen wir es besser machen, allerdings klappt das äußerst selten, da jeder Moment eine neue Betrachtung erfordern würde, wir aber mit den alten Filtern und den vorgefertigten Urteilen, Klammer auf Vorurteile, Klammer zu, immer wieder dasselbe tun, aber eben hoffen, dass sich etwas ändert, was nicht passieren wird. Wie wollen Sie Ihre Zukunft haben? Was erscheint als wirklich wichtig? Wohin sollte die Reise gehen? Wir alle werden älter, vielleicht krank, dann sterben wir. Was soll von uns bleiben? Vielleicht die Persönlichkeit? Ob diese bei der Zeugung entstand oder von einem anderen Ort stammt, darüber könnte man meditieren. Jedenfalls ist es immer wichtig, sich Fragen zu stellen, nichts für wahr oder unumstößlich zu nehmen, alles zu hinterfragen, genauso wie Buddha es uns aufgab. Wir sind umgeben von der Welt des schönen Scheins. Wenig bis nichts ist echt. Alles ist mindestens aufgehübscht. Die Realität wollen die wenigsten sehen. Welche Lehren haben Sie aus der Vergangenheit gezogen? Wie beeinflussen diese Ihre Gegenwart? Und was bringt die Zukunft? Fragen über Fragen, aber stellen wir uns auch diesen Fragen oder schweigen wir die Angelegenheit am Ende einfach tot? Nehmen Sie sich ein bequemes Kissen, setzen Sie sich, finden Sie zur Ruhe, genau jetzt, im Anschluss an meinen Text, reflektieren Sie in der Meditation über meine Worte und über den Satz des Kollegen Blum. Der Weg ist wie immer das Ziel. Buddha sagte einmal, wer auch in Zukunft immer schmerzhafte Gefühle aufgrund des Wollens fühlen wird. Krankhafte Angst. Viele haben so sehr Angst, krankhafte Angst, dass sie gar nicht mehr die Angst bemerken, wegen der sie den Kopf einziehen. Angst, warum? Aber jeder Mensch versteht, wenn andere Ängste leiden. Was ist damals passiert, als Sie das erste Mal ängstlich wurden? Erinnern Sie sich an den Moment, in dem Sie das wirkliche Leben in Panik versetzte, Ihnen auch eine Heidenangst machte. Wieso können Sie diese Furcht nicht beeinflussen, wo Sie doch die Zukunft kennen? Alles hat ein Ende, nur die Wurst, Sie wissen schon. Wie würden Sie Ihre Sorgen mit genau 5 Worten beschreiben? Was ist der wichtigste Text, an den Sie sich erinnern können? Welches Lied hat Sie geprägt? Haben Sie geheimnisvolle Instruktionen vom Universum erhalten? Kommen Sie mit Ihrer Art leichter durch das Leben? Setzen Sie sich, halten Sie den Mund. Erinnern Sie sich an Ihre erste Liebe. Haben Sie jetzt Liebesgefühle mit anderen Lebewesen? Ganz zum Schluss, ohne Durchhaltevermögen oder doch mit einem starken Charakter, wie ist Ihr Status? Was genau ist die krankhafte Angst, unter der Sie leiden? Wie kam es dazu? Was ist schiefgegangen? Wieso sind Sie in das Stadium der Ängste gerutscht und wollen Sie da wieder heraus? Seien Sie vorsichtig und achtsam. Alles hat irgendwas zu sagen. Am Ende läuft alles großartig. Was war der Grund? Jung und dumm, die Wahrheit ignorierend, jeden Moment mit einem Ausrasten rechnend. Wieso hat man das nicht kommen sehen? Innere Blutungen ohne Wunden, Schmerzen und Ängste bilden ein Gefängnis. Was ist Ihre Aufgabe? Ist das Rätsel gelöst, abgeschlossen? Vor was laufen Sie weg? Wieso haben Sie solche Ängste? Haben Sie alles getan, was in Ihrer Macht lag? Bringen Sie die Wahrheit in Erfahrung. Was soll das bedeuten? Was haben Sie getan? Sie sollten nirgendwo hingehen, weder wegen Ihres Charakters noch wegen Ihres Egos. Was hatten Sie vor? Kann ich Sie etwas fragen? Was für ein Leben könnten Sie führen, wenn Sie Ihr Warum erklären müssten? Was haben Sie nur angestellt? Woher wissen Sie davon? Können Sie gerade klar denken oder haben Sie das Gefühl vom Stroh im Kopf? Hilft es Ihnen weiter, meine Texte zu hören? Was bringt uns das alles? Wie funktioniert das mit dem Erwachen, der Erleuchtung? Was würde in Ihrem psychologischen Gutachten stehen? Ist es schon geschrieben? Fragen über Fragen. Sie sind doch Buddhist, oder? Haben Sie versucht, Ihr Schicksal zu verändern? Wegsehen hilft nicht. Aber Sie bleiben, wer Sie sind. Im Buddhismus ist der Körper nicht das Wichtigste, aber der Weg ist das Ziel. Buddha sagte einmal, allzeit späht der Mensch nach Zuflucht, sich in seiner Angst zu bergen. Manchmal kann man nur sich selbst retten. Manchmal kann man nur sich selbst retten, andere Menschen muss man zurücklassen, loslassen, seines Weges gehen oder man geht mit den anderen unter. Wer mit sich im Reinen ist, der kann dann eventuell noch andere Menschen retten. Aber wenn er oder sie selbst unrettbar verloren ist, dann bleibt zu wenig übrig. Sind Sie mit sich im Reinen? Haben Sie Frieden mit Ihrem Schicksal geschlossen? Bedenken Sie, dass Sie sowieso nichts daran ändern können, völlig egal, ob Sie dem Weg Buddhas folgen oder nicht. Alles kommt so, wie es kommen muss, aber wir haben noch Auswahlmöglichkeiten. Wir bestimmen unser weiteres Karma, abhängig davon, was wir mit den Karten tun, die uns das Leben zuteilt. Welche Karten wir ausspielen, welche wir behalten, in welcher Reihenfolge. Und natürlich abhängig vom Karma der Umgebung, des Erdkreises und des Universums. Alle diese Dinge spielen zusammen. Aber wenn wir uns nicht selbst retten, dann wird es auch niemand anderes für uns tun. Bedenke, worum du bittest. Es könnte dir gewährt werden. Ob sie sich selbst retten oder nicht, die Erde dreht sich weiter. Vielleicht fällt eine Veränderung noch nicht einmal ihrem näheren Umfeld auf. Hat nur wenig Auswirkungen, aber sie selbst, sie werden den Unterschied klar bemerken. Wer sich selbst retten will, der sollte das Erwachen als Ziel für sich selbst definieren. An der persönlichen Erleuchtung arbeiten, denn erwachte Menschen sind achtsam, strebsam, diszipliniert und eine Quelle der Freude für die Umgebung. Wollen Sie sich selbst retten? Denn andere Menschen können Sie nicht retten. Nur Sie selbst können das, nur Sie selbst dürfen das. Das Wissen um die Philosophie des großen Lehrers ist der Anfang. Die Reise geht durch das Leben, aber wer dem indischen Prinzen folgt, der fühlt keine Ängste mehr, der hat keine Sorgen, fühlt keine Nöte. Denn er oder sie weiß, dass alle Ängste und Sorgen zu nichts führen. Sie oder er diese deshalb auch nicht kultivieren muss. so kann sich der Suchende zu einem Wissenden wandeln, einfach durch den Entschluss, ab jetzt zu wissen, denn die Fakten liegen auf der Hand. Buddha hat mit seiner Lehre die Eckpunkte einfach und klar ausgebreitet. Wir werden geboren, wir altern, werden krank und dann sterben wir. Nichts können wir ändern, nichts behalten, nichts bestimmen. Wir können uns aber in Sicherheit bringen, denn eine Reinkarnation ist nicht zwingend, wenn wir dann die Erleuchtung erreicht haben. Retten Sie sich selbst, leben Sie nach dem Vorbild des Lehrers aller Lehrer. Sein Weg ist auch mein Ziel. Buddha sagte einmal, geistiges Verhalten ist von zweierlei Art. Mögen Sie Ihr Glück bewahren. Salz. Buddha sagte einmal, dass seine Lehre einen universellen Geschmack habe, so wie das Salz im Meer überall gleich schmeckt, so würde auch seine Philosophie für jeden Menschen gleich schmecken. Das macht auch Sinn, denn seine Worte sind für alle gleich, haben die gleiche Tragweite für die Reichen und die Armen, für die Jungen und die Alten, für jeden Bewohner dieser Welt, egal wo er oder sie wohnt. Erinnern Sie sich an den Geschmack von Salzwasser, haben Sie es einmal im Mund gehabt. Es ist ein ganz eigenes Aroma, irgendwo zwischen den Welten, nicht genau zu lokalisieren. Man kann es schwer nachmachen oder imitieren. Es ist eine so typische Empfindung auf dem Gaumen, ja im ganzen Mund, zwischen Sushi, Seetang, Fisch und Salz. Genauso wenig wie der Geschmack von Salzwasser kann die Lehre Buddhas in ihre Einzelteile zerlegt werden. Die Lehre basiert auf dem Leben des Buddhas als Vorbild, die Sangha als Gemeinschaft und die Lehre, das Dharma, als Leitfaden durch das Leben hin zur Erleuchtung. Die positive Grundhaltung, die der Lehre des Lehrers aller Lehrer immanent ist, die schmeckt man auch beim Salzwasser. Das, einmal gekostet, auch nie wieder vergessen werden kann. Zwar ist dieser Geschmack nicht köstlich, aber eben universell, an jedem Ort auf dieser Welt gleich, immer schon so, seit ich ein Kind bin, hat sich dieses Aroma nicht ein Stückchen verändert. Wer hier meine buddhistischen Texte hört, der weiß, wovon ich spreche. Die Lehre Buddhas ist immer schon hier gewesen, hat schon immer auf uns gewartet, war nie köstlich, aber klar und deutlich. Leben ist leidvoll, was auf dem Umstand beruht, dass wir alles verlieren werden, was wir durch die Überwindung von Gier, Hass und Verleumdung überwinden können, durch den edlen achtfachen Pfad des Buddhas. Was meinen Sie, könnte der Vollkommene diese Lehre für uns entdeckt haben, diese Zusammenhänge schon vor 2500 Jahren erkannt haben, nur um uns zu retten? Ich meine ja. Nur wenn wir unseren Geist zur Ruhe bringen können, dann werden wir Frieden erfahren. Der Gedankenpalast spielt uns den lieben langen Tag lang seine Streiche. Uns wird vom Ego vorgegaukelt, dass wir mit Ängsten und Sorgen leben müssten. Dem ist aber nicht so, denn diese Emotionen sind negativ, bringen uns nicht weiter, können daher weg. Der Gedankenpalast sollte werden wie eine Blumenwiese, in der ein schöner Tempel liegt, malerisch von Bäumen eingebunden, mit Tieren auf der Lichtung. Keinesfalls sollte es ein depressiver Ort sein, an dem die Gedanken ein Schlachtfest nach dem anderen anrichten. Denken Sie an den Geschmack von Salzwasser. Der Weg ist dabei das Ziel. Buddha sagte einmal, wenn du mit der Zunge einen Geschmack schmeckst, klammere dich nicht an seine Zeichen oder sein Erscheinungsbild. Erwachsen. Ich bin nicht erwachsen, aber ich erwachse jeden Tag, so sagte mir kürzlich der besagte Kollege Blum. Ja, wir alle haben den Schock des Erwachsenseins noch nicht überwunden. Plötzlich waren wir erwachsen, wir kommen uns aber selten so vor. Und überhaupt, das Schicksal des Menschen ist furchtbar. Geburt, Alter, Krankheit und Tod. Wer will da erwachsen werden? Aber jeden Tag werden wir etwas erwachsener, Jeden Tag wird uns die Konsequenz des Lebens bewusster. Jeden Tag vermissen wir die Unbekümmertheit der Jugend. Jeder Tag ist neu. Wir können komplett neu anfangen oder nur Kleinigkeiten verändern. Wenn wir aber schon wissen, dass alles nicht real ist, weil wir eben vergänglich sind, dann können wir auch mit dem nötigen Abstand die Dinge betrachten. Wir müssen uns nicht alles so sehr zu Herzen nehmen. Nach Buddha sollen wir die Dinge hinterfragen, immer neu bewerten, keinesfalls auf vorgefasste Urteile zurückgreifen. Wir müssen dem Pfad des Lehrers aller Lehrer folgen, wenn wir Frieden und Ruhe im Leben erreichen wollen. Nur so können wir den mittleren Weg finden, der ausgeglichen und entspannt zum Nirvana führt, weg von den Sorgen, dem Stress und den Ängsten. Die Menschen sind heutzutage in Ängsten gefangen, Kinder jedenfalls sind das nicht. Denen ist die Unbekümmertheit immanent. Nur die Erwachsenen haben die Ängste sich zum ständigen Begleiter erkoren. Und die Umwelt lebt uns diese Lebensweise vor. Ja, wir müssen uns wie Erwachsene verhalten, aber tun wir das wirklich? Ich behaupte, nein. Die meisten unter uns hangeln sich von Neurose zu Depression, zum nervösen Breakdown, zum Burnout. Jede mögliche Störung ist gesellschaftlich akzeptiert, aber das Erwachen, die persönliche Erleuchtung, das sei sonderbar, so hört man. Die Menschen sind keinesfalls erwachsen, sie sind wie große Kinder, aber mit der Bürde des Wissens um die Vergänglichkeit aller Lebewesen und Dinge. Und das bringt die schwächeren Seelen um den Verstand. Dabei ist die Angelegenheit so einfach. Wir müssen vor nichts Angst haben, uns um nichts sorgen, keine Nöte fürchten, denn es kommt alles so, wie es kommen muss. So sagt jedenfalls die Philosophie Buddhas. Wer danach lebt, der fasst den simplen Entschluss, die Sorgen, die Ängste und die Nöte nicht mehr zu beachten, denn sie bringen uns keinen Millimeter weiter. Wer sich als Erwachsenen betrachtet, der ist dem Erwachen wieder ein gutes Stück näher gekommen, denn alle Menschen müssen zuerst ihr Ego in den Griff bekommen, dann können sie erwachen, aus der Situation herauswachsen. Der Weg ist wie immer das Ziel. Buddha sagte einmal, lass nichts Liebes dir erwachsen, schlimm ist, Liebes zu verlieren. Hast du Liebes nicht noch Leides, wirst du nirgends Fesseln spüren. Hat Ihnen der Podcast gefallen? Danke, dass Sie Buddha Blog hören. Ist Ihnen aufgefallen, dass hier keine Werbung läuft, dass Sie nicht mit Konsumbotschaften überhäuft werden? Möchten Sie dem Autor dieses Blogs für seine Arbeit mit einer Spende danken? Unterstützen Sie mich. Beteiligen Sie sich an den umfangreichen Kosten dieser Publikation. Ihre Unterstützung kann helfen, die wichtige Arbeit auch weiterzuführen. Bitte laden Sie sich auch meine App Buddha Blog aus den Stores von Apple und Android. Tausend Dank!